HR-Info. Himmel und Erde.
Mit Klaus Hofmeister und diesen Themen in der kommenden knappen halben Stunde. Ein Haus für drei Religionen. Grundsteinlegung beim Berliner House of One. Alte Tradition und ein neues Kapitel. Die Bundeswehr bekommt einen Militärrabbiner. Und unser Sonntagsthema, das weckt die Lebensgeister. Für das Berliner House of One von Juden, Christen und Muslimen ist am vergangenen Donnerstag der Grundstein gelegt worden. Vertreter aus Politik und Religionsgemeinschaften vollzogen auf dem Petriplatz im Zentrum von Berlin den symbolischen Baustart für das seit 10 Jahren geplante Mehr-Religionen-Haus. Bis zum Jahr 2024/25 entsteht dort ein weltweit einzigartiger Ziegelbau in kubischen Formen mit einer Synagoge, einer Kirche und einer Moschee sowie einem gemeinsamen Raum der Begegnung. Anne Winter berichtet.
Der Rabbiner trägt schwarz, der Pfarrer und der Imam sind in weiß gekleidet. In ihren liturgischen Gewändern stehen sie nebeneinander und heißen die wenigen Gäste willkommen.
Friede sei mit euch hier.
Für diesen gemeinsamen Auftritt mussten Andreas Nachama, Gregor Hoberg und Kadir Sanche nicht lange proben.
Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
Bismillahirrahmanirrahim. Seit Jahren sind die drei Geistlichen aus Judentum, Christentum und Islam ein eingespieltes Team. In letzter Zeit hatten sie immer wieder Anlass, gemeinsam für Frieden zu beten. Zuletzt angesichts der Gewalt im Nahen Osten. Heute beten sie in eigener Sache.
Am Urort Berlins, am Petriplatz, legen wir heute den Grundstein für das House of One. Für uns ist es ein Schritt voller Symbolik in unserem einen Welthaus.
Für das gemeinsame Bet- und Lehrhaus hat sich die evangelische Gemeinde St. Petri St. Marien mit der jüdischen Gemeinde zu Berlin und dem Abraham-Geiger-Kolleg zusammengetan. Der muslimische Projektpartner ist der Verein Forum Dialog. Der helle Ziegelbau, der auf den Fundamenten der alten Petrikirche errichtet wird, erinnert mit seinen meterdicken, fast fensterlosen Mauern und dem kompakten Turm ein wenig an eine Trutzburg. 47 Millionen Euro wird der Bau des trireligiösen Gotteshauses kosten. Der Bund trägt mit 20 Millionen den Löwenanteil der Finanzierung. Die Grundidee sei theologisch anspruchsvoll, lobte Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble.
Die Gläubigen dreier Religionen sollen sich hier auf engstem Raum begegnen, offen andere spirituelle Perspektiven wahrnehmen, in gegenseitigem Respekt, ohne dabei selbst den Anspruch zu erheben, Judentum, Christentum und Islam in Gänze zu repräsentieren und ohne die eigene Identität preisgeben zu müssen. Im Gegenteil.
Gerade weil Religion missbraucht werde und in Gewalt münden kann, seien der Dialog und der Austausch so wichtig, so Schäuble. Kritisch begleitet und beraten wird das House of One von einem 20-köpfigen Kuratorium, dem Berlins regierender Bürgermeister Michael Müller vorsteht. Hass, Gewalt und Volksverhetzung habe auf Berlins Straßen keinen Platz, sagte Müller mit Blick auf die jüngsten Demonstrationen zum Nahostkonflikt.
Berlin bekennt sich zu Toleranz und Weltoffenheit. Konflikte und Meinungsverschiedenheiten müssen in einem freien, offenen und von gegenseitigem Respekt geprägten Klima verhandelt werden. Diese friedliche Botschaft ist auch die Grundlage für das House of One.
Das Land Berlin beteiligt sich mit 10 Millionen Euro am Bau. Weitere 10 Millionen sind bereits aus öffentlichen Zuwendungen und privaten Spenden zusammengekommen. Mit 10 Euro für einen symbolischen Ziegelstein kann man sich am House of One beteiligen. Menschen aus rund 60 Ländern haben das bereits getan. Ihre guten Wünsche und Botschaften wurden zur Grundsteinlegung in eine Metallschatulle gelegt, zusammen mit der Urkunde und Kleinigkeiten, die die Religion symbolisieren. Ein jüdisches Gebetsbuch, eine Ikone und ein bisschen Erde aus Medina. Anschließend wurde die Schatulle verschlossen und in den Grundstein gelegt, der mit Mörtel zugespachtelt wurde. Vertreter der drei Projektpartner aus Judentum, Christentum und Islam begleiteten den feierlichen Akt mit Gebeten und einem Segen.
Halleluja, lobet den Ewigen. Alles, was Odem hat, lobe den Ewigen. Halleluja.
Die Bauarbeiten für das House of One sollen im Herbst beginnen. Spätestens 2025 werden Juden, Christen und Muslime dann Wand an Wand unter einem Dach beten können.
Ein Haus für drei Religionen, die Grundsteinlegung beim Berliner House of One am vergangenen Donnerstag. Der sächsische Landesrabbiner Zsolt Balla ist in der vergangenen Woche als neuer Militärbundesrabbiner vorgestellt worden. Er wird am 21. Juni in Leipzig in sein Amt eingeführt. Damit werde es erstmals nach rund 100 Jahren und 76 Jahre nach dem Holocaust wieder jüdische Militärseelsorge in der deutschen Armee geben, teilte der Zentralrat der Juden am Donnerstag in Berlin mit. Die Amtseinführung des 42-jährigen orthodoxen Rabbiners soll in der Leipziger Synagoge stattfinden. Wolfram Nagel hat Zsolt Balla getroffen.
Das Militär ist der Zsolt Balla kein Neuland. 1979 in Ungarn als Sohn eines Offiziers geboren, wuchs er atheistisch auf. Bereits vor dem Ingenieurstudium entdeckte er seine jüdischen Wurzeln. Balla schrieb sich am orthodoxen Rabbinerseminar in Berlin ein. Seit 12 Jahren ist er nun Gemeinderabbiner in Leipzig. Jetzt übernimmt er die Leitung der jüdischen Militärseelsorge.
Natürlich, es ist eine große Herausforderung. Ich bleibe Gemeinderabbiner in Leipzig und Landesrabbiner in Sachsen. Und ich habe noch weitere andere ehrenamtliche Tätigkeiten, die ich nicht aufgeben möchte.
So will Balla auch Vorsitzender der orthodoxen Rabbinerkonferenz bleiben. Sein Vater habe als Oberstleutnant in der ungarischen Volksarmee gedient, als Kommandeur einer Truppeneinheit. Als Kind sei er oft dort gewesen, erzählt der 42-Jährige über seinen inzwischen verstorbenen Vater.
Die Zeiten waren natürlich anders, aber ich bin auch dankbar, dass ich von meinen Eltern richtige Werte fürs Leben bekommen habe.
Wie viele jüdische Soldaten derzeit in der Bundeswehr dienen, sei nicht bekannt, sagt der neue Militärrabbiner. Aus seiner Arbeit mit jungen Juden und Jüdinnen wisse er jedoch, dass ein Militärdienst in Deutschland für sie nicht unbedingt erstrebenswert sei.
Obwohl wir noch diese historische Reflexen haben, dass es eine komische Sache ist, für eine jüdische Person in der Bundeswehr, in der deutschen Bundeswehr zu dienen. Aber wir können sehen, dass die Welt hat sich geändert.
Für den Präsidenten des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, wird mit der Berufung Zsolt Ballas zum ersten Militärbundesrabbiner endlich ein Normalzustand hergestellt.
Jüdische Militärseelsorge ist in einer deutschen Armee nichts Neues. Es gab bereits im Ersten Weltkrieg eine jüdische Militärseelsorge.
Eine moderne Armee in einer pluralen Gesellschaft müsse Soldatinnen und Soldaten verschiedene seelsorgerliche und ethische Angebote unterbreiten, so Schuster. Dabei gehe es nicht nur darum, jüdische Soldaten seelsorgerisch zu betreuen.
Sondern es geht mir darum, mit jüdischen Militärseelsorgern, mit Militärrabbinern, Menschen in der Bundeswehr zu haben, die im sogenannten lebenskundlichen Unterricht ganz authentisch über Judentum und jüdisches Leben berichten können. Dabei selbstverständlich auch eigene Gläubige mit im Blick behalten.
Er freue sich darauf, mit Soldaten ins Gespräch zu kommen, sagt Zsolt Balla. Dabei sei er nicht nur für jüdische Bundeswehrangehörige da, sondern auch für Christen, Muslime und Atheisten. Wichtig sei ihm, antisemitische Vorurteile in der Bundeswehr abzubauen.
Der beste Weg, diese Art von Antisemitismus zu kämpfen, ist, Präsenz zu sein und zu zeigen, dass wir jüdische Bürger, wir sind auch da, das Land zu schützen. Wir sind auch da für demokratische Werte. Wir möchten Menschenwürde und Menschenrechte schützen. Und wenn wir das zeigen, das könnte eine große Wirkung haben.
Auf den neuen Militärbundesrabbiner wartet viel Arbeit. Die Kraft für seinen Dienst zieht Zsolt Balla dabei auch aus der jüdischen Tradition.
Die jüdischen Weisen sagen, es ist nicht deine Verantwortlichkeit, die Arbeit zu beenden, aber du bist nicht befreit. Von der Arbeit. Du musst das machen.
Offiziell ins Amt eingeführt wird Bundesmilitärrabbiner Zsolt Balla am 21. Juni in Leipzig, in jener Synagoge, in der er bislang täglich mit seiner Gemeinde betet.
Alte Tradition und ein neues Kapitel. Die Bundeswehr bekommt einen Militärbundesrabbiner. Deutschland erlebt gerade einen Energieschub. Die Sonne und die Wärme nach dem verregneten Mai ist in Sicht. Und die niedrigen Inzidenzzahlen bringen uns in Schwung, der Impffortschritt auch. Deutschland kommt wieder in Bewegung und wir merken, wie das alles unsere Lebensgeister weckt. Das Leben bekommt neuen Schwung. Das ist Thema heute Morgen in HR Info Himmel und Erde bei unserem kleinen Sonntagsschwerpunkt, die Lebensgeister und wie wir sie wecken können. Mit vollem Schwung zu leben und auch zu arbeiten, also motiviert sein, ein Ziel haben und einen Sinn im Leben, das wünschen wir uns vermutlich alle. Aber wie können wir unser Leben so gestalten, dass wir so weit kommen? Und vor allen Dingen auch, wie können wir unseren Arbeitsbereich so gestalten? Darüber spreche ich jetzt mit Angelika Gulder. Sie ist Psychologin und Coach. Frau Gulder, Sie machen viel Karriere, Beratung. Was ist denn so der stärkste Antrieb, die stärkste Motivation im Berufsleben? Was ist das, was uns im Beruf am glücklichsten macht?
Das ist von Mensch zu Mensch natürlich ein bisschen unterschiedlich, aber ganz grundsätzlich kann man sagen, dass in dem Moment, wo ich in meinem Beruf, in meinem Job meine Potenziale verwirklichen kann, also das, was so in mir steckt, meine Begabung und Talente, wenn die alle zum Tragen kommen, dann geht es mir richtig gut in meinem Beruf und dann bin ich normalerweise auch am glücklichsten.
Es gibt ja so äußere Antriebe und dann gibt es so innere Antriebe, also äußere Antriebe, zum Beispiel viel Geld oder mehr Geld verdienen und auf der anderen Seite so die Innenseite. Was ist für das Berufsglück aus Ihrer Sicht wichtiger?
Ja, das ist eine gute Frage. Hängt sehr stark damit zusammen, was für ein Bewusstsein ein Mensch hat. Also wie sehr er sich seiner selbst bewusst ist und auch seiner inneren Antriebe. Also wem Geld sehr wichtig ist, der ist natürlich nur dann motiviert, wenn er auch viel Geld verdient in seinem Job oder zumindest die Aussicht hat, viel Geld zu verdienen. Im Vertrieb beispielsweise. Das ist ja so Management bei Möhre, wo man also sehr motiviert von dem ist, was man alles erreichen möchte. Und in einem anderen Bewusstseinszustand ist es vielleicht wichtiger, dass der Beruf Sinn ergibt, dass der eine Wertschöpfung beinhaltet, nicht nur für einen selber, sondern auch noch für den Rest der Welt. Mhm. Also da unterscheiden sich Menschen ganz fundamental.
Würden Sie eine Wertigkeit aufstellen?
Nein, nicht zwangsweise. Wir werten ja auch nicht zwischen einem Kleinkind und einem Erwachsenen oder einem weisen alten Menschen. Das sind einfach unterschiedliche Bewusstseins- und Entwicklungszeiten, die wir im Prinzip alle durchlaufen, vom Kind zum Erwachsenen und immer weiter. Insofern ist das keinerlei Wertung.
Es gibt ja auch so die Rede vom Brotberuf. Ja, das ist ein Beruf, der ernährt mich und meine Familie. Das reicht mir irgendwie. Wie finden Sie so eine Einstellung?
Erstens ist es nicht an mir, das zu bewerten, aber wenn es so wäre, fände ich sie völlig in Ordnung. Es sollte nur nicht so sein, dass der Beruf einen stresst, erschöpft, fertig macht, traurig macht. Das soll nicht passieren. Das heißt, wenn wir so auf einer Skala von 1 bis 10 nehmen, 1 ist ganz schrecklich und 10 ist fantastisch. Alles, was über einer 6 ist, da kann man ruhig dauerhaft bleiben. Aber viel niedriger sollte der Wert nicht kommen in der eigenen Einschätzung, sonst wird man auf Dauer wirklich nicht mehr glücklich sein und vielleicht sogar irgendwann Folgen erleben.
Also wenn eine 6 auf der Skala reicht, dann relativieren Sie ja im Grunde auch die Rolle, die der Beruf für die Berufs- oder Lebenszufriedenheit hat, oder?
Ja, Berufung ist ja nicht zwangsweise etwas, was man nur im Beruflichen ausdrückt. Das kann ja auch zum Beispiel in einem Ehrenamt ausgelebt werden oder in einem Zweitjob oder in einem Hobby. Also das muss nicht zwangsweise in dem Broterwerbsjob stattfinden. Und wichtig ist nur, dass man seine Talente, seine Berufung überhaupt auslebt und nicht verkümmern lässt oder nicht beachtet. Dann wird man auf Dauer nicht glücklich sein.
Frau Gulder, Sie haben ein Buch geschrieben, das heißt Finde den Job, der dich glücklich macht, von der Berufung zum Beruf. Also nicht so, der Beruf wird irgendwann zur Berufung, sondern Sie gehen aus von der Berufung, um den richtigen Beruf zu finden. Das ist ja eine andere Reihenfolge.
Genau. Und ich finde das ganz wichtig, dass man sich zumindest einmal im Leben die Zeit dafür nimmt, wirklich genau zu besinnen, wofür bin ich hier auf dieser Welt, was ist das, was mich ausmacht und wie kann ich meine Gaben am besten mit der Welt teilen. Und das ist eben so, dass das Besinnen, das drüber nachdenken über die Berufung und wenn man das für sich geklärt hat, dann kann man eben gut schauen, in welchem Beruf oder in welchem Job kann ich das am besten zum Ausdruck bringen.
Was sind denn so Fragen, mit denen ich erkunden kann, wo meine Berufung liegt? Also ja, sicherlich hat man eine Ahnung, aber wie gehen Sie genau vor, um das mit Menschen zu klären?
Also ein ganz wichtiger Teil bei dieser Frage ist natürlich, was macht mir inhaltlich, also sowohl von den Tätigkeiten her als auch von den Interessensgebieten am meisten Spaß, was macht mir Freude, was tue ich, auch wenn ich kein Geld dafür bekomme, werden wir oft in den Hobbys fündig und wenn wir schauen auf das, was wir so beruflich, professionell erlernt haben schon, welche Fähigkeiten wir da gewonnen haben, was von diesen Dingen, die ich jetzt schon richtig gut kann, was macht mir am allermeisten Spaß? Das sind schon wichtige Informationen, um der Berufung einen Schritt näher zu kommen.
In Ihrem Buch schreiben Sie aber auch noch von weitergehenden, ich würde mal sagen, auch tiefergehenden Dimensionen. Da fällt dann auch so ein Stichwort wie die Sehnsucht, die ein Mensch hat. Welche Rolle spielen denn solche Dinge, die so auf den ersten Blick nichts unbedingt mit einem konkreten Beruf zu tun haben?
Also in Sehnsüchten, in Tagträumen, in Lebensträumen, da finden wir eben die ungelebten Potenziale. Also wir alle spüren natürlich unbewusst, dass irgendwas noch in uns schlummert und gerne verwirklicht werden möchte. Und wenn ich dann vom Haus am Meer träume, dann ist es nicht zwangsweise immer so, dass ich auswandern möchte, sondern ich möchte vielleicht mein Haus gestalten, ich möchte innere Ruhe finden in meinem Leben und damit vielleicht auch in meinem Job mehr Ruhe finden. Also diese Wünsche und Sehnsüchte spielen eine ganz große Rolle beim Finden der Berufung und deswegen beziehen wir die im Coaching auch immer mit ein. Mhm.
Wenn Menschen sehr viel leisten in ihrem Beruf, also sehr viel arbeiten, auch mit Schwung reingehen und man hat so den Eindruck, Mensch, da hat einer seine Berufung gefunden, aber eines Tages plötzlich gibt es diese Situation, dass jemand ausgebrannt ist, von dem man erst dachte, der hat so viel Schwung, unzufrieden ist. Mhm. Hatte der dann einen falschen Antreiber in sich oder hatte der eine falsche Motivation oder die?
Ja, das kann sehr viele Gründe haben, wenn man ausbrennt. Es kann natürlich einfach schlichtweg sein, man hat zu viel gearbeitet, also sich wegen irgendeinem inneren Leistungsdruck übernommen oder auch, weil die äußeren Rahmenbedingungen einen dahin geführt haben. Aber es kann natürlich auch sein, dass man wirklich auf einem völlig falschen Weg war und sich dort verausgabt hat und jetzt nichts zurückkommt. Dass also quasi das, was man hineingegeben hat in den Job und in die Arbeit, nicht zurückkommt in Form von Freude oder Erfüllungsgefühlen. Und wenn das über eine zu lange Zeit stattfindet, ja, dann kann man tatsächlich am Ende auch ausbrennen.
Und dann wird es Zeit, auch mal neu darüber nachzudenken, was für mich gut ist. Und Hilfe dazu bietet unter anderem das Buch von Angelika Golder, Finde den Job, der dich glücklich macht, von der Berufung zum Beruf. Vielen Dank für das Gespräch, Frau Golder.
Sehr gerne.
HR Info. Himmel und Erde.
Eine Berufung leben, das gibt Schwung im Leben. Es gibt aber auch Menschen, denen fehlt dieser Schwung. Die schieben viele unangenehme Dinge auf und dann wird ein Studium, ein Haushalt, ein Alltag insgesamt auf die Dauer zu einem kaum mehr beherrschbaren Stress. Diese Aufschieberitis, die gibt es nicht nur bei Studentinnen und Studenten vor Seminararbeiten, die kann es durchaus auch anderswo geben und sie kann unangenehme Ausmaße annehmen. Aber Hilfe ist möglich für die sogenannten Aufschieber oder die Prokrastinierer und manchmal reichen wenige Hinweise. In der Psychotherapieambulanz der Universität Münster haben Psychologen eine wirksame Kurzzeittherapie gegen Aufschieberitis entwickelt. Frank Eckert berichtet.
Marita Engberding und ihr Team an der Prokrastinationsambulanz konzipierten ein spezielles Trainingsprogramm gegen das Aufschieben. Als ersten Baustein entwickelten die Psychologen eine scheinbar banale Maßnahme: sich einen Zeitpunkt für den Arbeitsbeginn vorzunehmen und dann pünktlich anzufangen.
Das ist ja das Gegenteil von Aufschieben sozusagen. Das heißt also, dass man trainieren kann, wirklich zu einem Zeitpunkt, den man sich setzt, auch tatsächlich dann für die Arbeit parat zu sein.
Auch die Paderborner Psychologin Katrin Klingsieg hält das pünktliche Anfangen für wichtig.
Wenn ich sage, ich fange um 10 Uhr an und meine Waschmaschine ist um 10 nach 10 fertig, könnte ja sein, dass, ach, jetzt hänge ich das gerade noch auf, dann ist das aus meinem Kopf raus. Und wenn ich der anderen Tätigkeit die Erlaubnis gebe, dazwischen zu rutschen. Und dann ist es so, dass dieser Selbstmanagement-Muskel, sagen wir in der Forschung, dann auch irgendwann erschlafft und sagt, jetzt ist eh auch egal. Und dann kommt es ganz häufig so, dass man erst um 18 Uhr dran sitzt, an der Aufgabe, die man eigentlich um 10 Uhr machen möchte.
Engberding hat die Erfahrung gemacht, dass viele Aufschieber sich unrealistische Ziele setzen.
Wir haben festgestellt, dass es ziemlich realistisch ist, wenn man das, was man sich vorgenommen hat, mal gleich durch zwei teilt, also das nennen wir dann 50%-Regel, und sich das erstmal als Minimalziel vornimmt.
Auch der Psychologe Johannes Hoppe von der Uni Halle hat eine Methode, wie er das Aufschieben vermeidet.
Ich habe To-Do-Listen und wenn etwas länger als 3 Tage auf meiner To-Do-Liste steht und ich merke, ich schiebe das immer wieder auf morgen und auf übermorgen und so weiter, dann schaue ich mir die Aufgabe an und unterteile die in mehrere kleine Aufgaben. Wenn ich eine Steuererklärung schreiben muss und mir die ganze Zeit vornehme, um meine Steuererklärung zu schreiben und das nicht hinbekomme, dann schreibe ich mir als ersten Schritt auf, Unterlagen zusammensuchen oder Passwort raussuchen. Also ich kann mich damit selber ein wenig austricksen.
Die Aufschieberitis allzu lange in einem unhaltbaren Zustand ausharren, das gibt es auch auf vielen anderen Feldern. So schnell wie möglich von zu Hause ausziehen, in die Freiheit der eigenen Wände, das war zum Beispiel in meiner Jugend ein hohes Ideal. Heute bleiben viele Jugendliche aber auch gerne zu Hause im Hotel Mama, Der Kühlschrank ist stets gefüllt, die Wäsche immer frisch gewaschen und das Bad geputzt. Gerade jetzt in der Corona-Pandemie kommen dann noch die knappen Finanzen hinzu. Da kann sich der Auszug dann immer weiter verzögern. Das ist gar nicht gut für die Persönlichkeitsentwicklung, sagt die Psychoanalytikerin und Psychotherapeutin Andrea Kager aus Zürich. Warum das so ist, darüber will ich jetzt mit ihr sprechen. Frau Kager, junge Erwachsene wohnen oft bis Mitte 20 bei den Eltern. Verstehen sich die Eltern und Kinder heute besser? Oder sind es allein so wirtschaftliche Gründe, die die Kinder bewegen, daheim zu bleiben?
Grundsätzlich kann man sagen, dass die Eltern sich heute sehr um eine gute Beziehung zu ihren Kindern bemühen und ein größerer Wunsch nach Augenhöhe besteht von den Eltern zu den Kindern, von den Kindern natürlich auch zu den Eltern. Es ist sehr freundschaftlich, wobei man auch sagen muss, es ist nicht das Gleiche wie Freundschaft zu Kollegen oder Kolleginnen.
Also es fehlt sozusagen ein bisschen der Impuls, sich abzulösen und aus dem Nest zu fliegen. Sie sagen ja, das ist eher bedenklich. Was ist denn sozusagen für die emotionalen Gründe, die dazu führen, dass Kinder bei ihren Eltern bleiben, für Sie bedenklich?
Es gibt Jugendliche, die halten ihre Pubertät buchstäblich so ein bisschen im Bremsgang. Also man muss sich vorstellen, Adoleszenz ist eine Phase, Adoleszenz heißt Erwachsen, das ist eine Phase, wo vieles passiert. Und all das, was passiert, das kann ja auch eine recht erschreckende Dimension haben. Es verändert sich nicht nur der Körper, es verändern sich alle Beziehungen, man ist gefordert. Und diese Dimension hat für manche Jugendliche doch etwas Unheimliches, etwas nicht ganz Einfaches zu bewältigen. Und dann stehen die auf die Bremse und tun so, als wenn eigentlich alles so wie vorher wäre. Und das führt nicht selten auch dazu, dass man länger zu Hause verweilt, weil man ja auch weniger Konflikte hat, weil man sich nicht so radikal ablöst oder gegen die Eltern stellt, wie das zum Teil andere Jugendliche machen.
Dabei wäre es aber wichtig, diesen Schritt zu tun, also sozusagen diese Pubertät nicht ins Unendliche auszudehnen.
Ja, es geht um Autonomie, es geht um Probehandeln, es geht um kleine Schritte, die Jugendliche machen können, indem sie Freunde haben, indem sie aus der Familie rausgehen, indem sie sich erproben, Ferienaufenthalte mit Freunden, Ausgang mit Freunden, Aktivitäten mit Freunden, die Biergruppe hat eine wesentliche Rolle, wo sich Jugendliche in einer anderen Rolle kennenlernen, ihr Ich entwickeln, sich ihrer erwachsenen oder zunehmend erwachsen werdenderen Person annähern können.
Mhm. Wenn die Kinder zu Hause kleben bleiben im Hotel Mama, sage ich mal, das sind ja emotionale Gründe, welche Rolle spielen denn die Eltern dabei?
Auch für die Eltern ist das ein großer Schritt. Zu fast niemandem hat man so eine intensive Beziehung wie zu den eigenen Kindern. Und wenn die sich ablösen, ist das auch mit doch einem psychischen Schmerz verbunden und mit einem Verlust. Und oft stellt sich auch die Frage bei den Eltern, was ist mit unserer Beziehung, was ist mit der Paarbeziehung? Und oft haben Kinder auch eine Funktion in der Beziehung als Vermittler. Da ist es wichtig, dass Eltern sich überlegen, was ist eigentlich los, wenn die Kinder nicht gehen, was hat es mit uns zu tun. Auf alle Fälle ist es wichtig zu überlegen, was sind Gründe, die dafür verantwortlich sein könnten.
Wenn wir mal auf die Persönlichkeitsentwicklung von den Kindern schauen, den jungen Erwachsenen, wann sollten die denn spätestens aus dem Haus sein?
Also das ist natürlich sehr schwer, das jetzt so numerisch an einem Alter festzumachen, aber grundsätzlich denke ich, dass die Zeit so zwischen 19 und 25 eigentlich eine Zeit ist, wo man doch den einen oder anderen Schritt machen sollte. Es gibt einen französischen Film, auf Deutsch heißt er Der Nesthocker, wo Eltern ihren 28-jährigen Sohn, der Dozent an der Uni ist, mit allen Mitteln bewegen, von zu Hause auszuziehen. Und ich denke, so weit sollte es auf alle Fälle nicht kommen.
Der Nesthocker im Hotel Mama. Und warum das gar nicht gut ist für die Persönlichkeitsentwicklung, hat uns die Psychoanalytikerin und Psychotherapeutin Andrea Kager aus Zürich erläutert. Haben Sie vielen Dank dafür.
Sehr gerne, Herr Hofmeister.
Empfehlen möchte ich Ihnen noch unseren Newsletter. Sie bekommen dort Hinweise auf alle Sendungen zu Themen aus Kirchen und Religionen in allen Hörfunkwellen und im HR-Fernsehen alle 14 Tage. Das Abonnement geht ganz einfach. Sie gehen im Internet auf die Seite hr.de/religion und tragen dort Ihre Mailadresse in ein Formular ein. Und das war HR Info Himmel und Erde mit Klaus Hofmeister. Ich wünsche Ihnen einen schönen, sonnigen letzten Maisonntag.